Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 12. Mai 2025, kurz nach 23 Uhr. Ich bin also etwas später dran als üblich, denn normalerweise versuche ich so gegen 22 Uhr schon aufzunehmen. Das liegt aber daran, dass ich nach wie vor ein bisschen erkältet bin. Das hat letzte Woche ja schon dazu geführt, dass ich den Podcast ausfallen lassen musste. Am Wochenende war ich zwar auf der Invest, aber das war auch nur möglich, weil ich mir ein paar Medikamente eingeworfen habe. Und im Nachhinein war das wohl kontraproduktiv, denn solange natürlich die Medikamente gewirkt haben, war es okay. Nur jetzt, wo ich zu Hause bin, die wieder absetze, ja, da kommt das Ganze wieder so ein bisschen raus. Und ich hoffe, dass ich auch durch den Podcast komme, ohne hier allzu viel husten und vor allen Dingen niesen zu müssen. Ja, gehen wir daher auch gleich in Medias Res und beginnen wir mit den US-Märkten, die heute natürlich steil gegangen sind. Warum? Nun ja, es ist da über das Wochenende zu Verhandlungen zwischen den Amerikanern und den Chinesen in Genf gekommen über ein Handelsabkommen, um eine Lösung in diesem Handelsstreit, in diesem Zollstreit da zu erwirken. Und tatsächlich ist das Ganze wohl auch sehr produktiv verlaufen. Kein Wunder, denn Donald Trump, der US-Präsident, hatte dort mit Scott Bessent seinen Finanzminister hingeschickt. Und der gilt jetzt nicht unbedingt als Hardliner in seinem Team. Anders als beispielsweise Peter Navarro, den er jetzt so ein bisschen degradiert hat, der auch als Ron Wara in der Vergangenheit mal unterwegs war. Und der für diese reziproken Zölle, wie sie ja da genannt wurden, vor rund einem Monat verantwortlich gezeichnet hat. Also insofern, da stehen die Zeichen auf Entspannung. Kein Wunder, denn Zölle von weit über 100%. Die Amerikaner hatten ja auf chinesische Produkte, ich glaube, 145% und umgekehrt waren es 125 oder so. Bei solchen Zöllen, das ist natürlich quasi ein Handelsembargo, muss man schon so sagen, denn das kann natürlich niemand bezahlen, kein Produzent oder auch kein Geschäft, was bei einem Produzenten in China da einkauft, kann das Ganze bezahlen, wenn der Preis, der ursprüngliche Preis mehr als verdoppelt wird, beziehungsweise er muss dann in Amerika halt entsprechend teurer verkaufen und das kauft dann dort keiner mehr. Deswegen, wie gesagt, das war quasi eine Art Handelsembargo, was es dort durch diese Zölle gegeben hat und das scheint sich jetzt so ein bisschen aufzulösen, denn nun ist herausgekommen bei diesen Gesprächen, dass man für 90 Tage und das war ja auch das, was Trump zunächst gemacht hat, bei den anderen Zöllen, beispielsweise EU, aber auch Großbritannien und so weiter, wobei Großbritannien mittlerweile ja auch ein eigenes Handelsabkommen schon aushandeln konnte. Aber da ist er jetzt, wie gesagt, eingelenkt und 90 Tage senkt man die Zölle jetzt auf 30% und die Chinesen senken ihren Zoll hingegen auf 10%. Warum die Amerikaner 30%? Naja, es ist dieser Basiszoll von 10%, den eigentlich jeder bezahlen muss in Zukunft und dann noch 20% Strafzoll wegen Fentanyl. Da diesen Opioiden, die in Amerika tatsächlich ein großes Problem sind. Ich war jetzt länger selber nicht mehr drüben, aber einige, die dort waren, haben gesagt, dass da tatsächlich Leute auf der Straße leben, weil sie eben abhängig geworden sind da von diesen Schlaf- und Schmerzmitteln. Und insofern, ja, dass man da gegen vorgeht, das ist durchaus ja angemessen. Und vielleicht müsste man es nicht unbedingt mit Zöllen machen, aber irgendein Druckmittel musste man ja haben. Generell muss man sagen, dass die Ideen, die Trump so hat oder die Baustellen, die er auch angeht, dass er da oftmals auch Punkte hat. Also zum Beispiel hat er die Zölle ja deshalb eingeführt, weil die Amerikaner so ein hohes Handelsbilanzdefizit haben. Jetzt haben natürlich viele Experten gesagt, naja, das ist ja jetzt nicht das ganz große Problem. Es zeigt eher die Stärke Amerikas, weil man ihnen vertraut, dass sie dort quasi auf Pump leben können. Und das ist sicherlich auch wahr. Auf der anderen Seite haben auch viele angeführt, dass es ja im Dienstleistungsbereich aufgrund der großen Internetdienstleister wie beispielsweise Alphabet, Google, Microsoft und wie sie alle heißen, Amazon mit AWS auch, dass es da ja eben nicht ein Defizit, sondern einen Überschuss gibt und das Ganze sich dann etwas ausgleicht. Und auch das ist natürlich richtig. Und prinzipiell, ich möchte hier gar nicht irgendwie groß pro Zölle argumentieren. Ich bin ein absoluter Gegner davon. Von mir aus könnte man die auf der ganzen Welt auf Null senken und damit abschaffen. Aber was man eben sehen muss, der amerikanische Staat ist zu hoch verschuldet und muss da irgendwie mal von seinen Schulden runter oder zumindest dieses Problem angehen. Und ja, dass Trump das da mit der Brechstange so ein bisschen versucht hat, da muss man sagen, das ist natürlich dämlich gewesen. Aber dass er das Grundproblem zumindest mal erkannt zu haben scheint und man jetzt vielleicht dann auch in Zukunft produktiver nach einer Lösung sucht, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Und ein weiterer Punkt, heute standen die Pharmawerte beispielsweise etwas unter Druck. Und hier ist es so, dass in Amerika die Preise für Medikamente weitaus höher sind. Ich glaube, selbst der Kollege Markus Koch hat kürzlich berichtet, dass er, wenn er Medikamente braucht, meistens die aus Europa mitbringt, weil in den USA die gleichen Medikamente mal locker 3, 4, 5 Mal so teuer sein können teilweise. Und ja, da kann man sich natürlich als Amerikaner auch die berechtigte Frage stellen, warum zahlen wir hier die Höchstpreise, zumal ja viele dieser Biotech, Biopharma-Unternehmen in den USA sitzen. Das heißt, man kann dann natürlich sagen, okay, die Patienten bezahlen die Forschung, aber warum sollen nur die amerikanischen Patienten die bezahlen? Und auch hier möchte man jetzt gegen angehen und für günstigere Medikamentenpreise in den USA sorgen. Und das ist natürlich dann aus Sicht von Patienten, also von wirklich kranken Leuten, jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, das kann natürlich dann für andere Länder oder halt auch solche Konstrukte wie die EU zum Nachteil gereichen. Denn wenn natürlich die Pharmakonzerne in den USA zukünftig weniger Geld verdienen, ja, dann haben sie nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie finden sich damit ab oder, gut, sie haben noch eine dritte Möglichkeit. Sie könnten vielleicht mit KI versuchen in Zukunft, dass da die Forschung günstiger wird. Aber das steht natürlich noch in den Sternen und für bereits ausentwickelte Medikamente kommt das natürlich auch nicht mehr in Frage. Ja, und die dritte Möglichkeit ist halt, man muss dann eben in anderen Ländern versuchen, etwas höhere Preise zu nehmen. Und das könnte sich dann tatsächlich, wie gesagt, so ausgehen, dass in den USA die Medikamentenpreise sinken und dann zum Beispiel hier in Deutschland oder Europa sie steigen und in anderen Regionen vielleicht noch weiter. Natürlich, auch da kann man jetzt wieder argumentieren, aber gerade für die Ärmsten der Welt wäre es natürlich schlecht, wenn zum Beispiel in Afrika die Preise steigen. Man hat halt nie die perfekte Welt. Man muss das dann schauen, wie das Ganze am Ende austariert wird. Aber Fakt ist auch, dass ich durchaus nachvollziehen kann, wenn die Amerikaner sagen, ja, wir zahlen nicht in Zukunft mehr die fünffachen Preise, weil wir die Forschung der Pharmakonzerne quasi dann finanzieren und der ganze Rest der Welt, der profitiert dann aber von guten Medikamenten. Also das ist natürlich dann auch logisch und durchaus nachvollziehbar. Naja, sei es wie es sei, aufgrund dieses Handelsdeals auf jeden Fall die Aktienmärkte, insbesondere die US-Märkte, natürlich stark im Plus. Aber damit schwindet jetzt auch immer mehr die Rezessionsangst aus dem Markt und wir sehen das an den Rentenmärkten, an den Anleihemärkten. Denn dort haben wir zuletzt stark anziehende Renditen. Die 10-jährigen Treasuries, da geht es heute um fast 10 Pips nach oben in Richtung 4,5%, was schon so langsam die kritische Marke dann auch wird, weil die Amerikaner halt hohe Staatsschulden haben und wenn die Zinsen, die Renditen da zu hoch gehen, ja, dann wird die Refinanzierung deutlich schwieriger. Und bei den Zweijährigen, da sind wir mittlerweile auch wieder über 4%, 4,01 der Schlusskurs. Hier ging es fast 13 Pips nach oben. Und zuletzt haben wir längere Zeit eigentlich so im Bereich 3,8, 3,85, 3,9% hin und her geschwankt. Man muss sagen, das ist jetzt für einen einzelnen Tag, gerade für die Rentenmärkte, für die Anleihenmärkte, schon ein großer Kurssprung, den wir da in den Renditen sehen. Man muss sagen, generell, ob man jetzt da 0,1% mehr oder weniger Zinsen zahlt, das wird den amerikanischen Staat jetzt nicht pleite machen. Aber man wird eben sehen müssen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Denn wenn sich daraus natürlich ein Trend zu steigenden Renditen entwickeln und beispielsweise die Zweijährigen jetzt weiterlaufen in Richtung 5% und die Zehnjährigen vielleicht noch höher, ja, dann kann das eben schon auch zu einem Problem werden. Das heißt, die Rentenmärkte, die muss man jetzt wieder etwas mehr in den Fokus nehmen. Der einmalige Kurssprung heute in den Renditen, der ist sicherlich nicht gut, aber aktuell noch kein Beinbruch. Generell muss man aber sagen, ich glaube tatsächlich, dass Donald Trump auf der einen Seite zuletzt recht hatte, dass er Jerome Powell, den Notenbankchef, aufgefordert hat, dass er die Zinsen senken sollte. Auf der anderen Seite war es trotzdem dumm, es getan zu haben, solche klare Aufforderungen oder solche Erwartungen da zu formulieren, weil die Notenbank ist eben per Definition unabhängig. Und wenn jetzt der Präsident sagt, ja, die Zinsen müssten aber sinken und die Notenbank kommt dem sofort nach, dann wirkt das Ganze natürlich wie eine Aufgabe ihrer Unabhängigkeit. Und da muss die Fed, da muss Powell ja schon fast dagegenhalten. Also das ist dann so die Frage. Wie gesagt, bei Trump oftmals ist es so, dass er das Problem zwar erkennt, aber bei der Lösung da ein bisschen zu brachial vorgeht. Wie war dieser schöne Spruch? Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. Das kommt da so ein bisschen teilweise durch. Und das muss man mal sehen, wie das in Zukunft da weitergeht. Ja, die Probleme des Rentenmarktes oder die da entstehen könnten, die habe ich damit thematisiert. Kommen wir damit aber jetzt zu den Aktienmärkten und hier heute mal zunächst die amerikanischen und hier den Dow Jones. Und der sprang heute natürlich um 1160,72 Punkte nach oben. 2,8% waren das gut auf 42.410,10. Charttechnisch war das Ganze natürlich ein kräftiger Schluck aus der Pulle, ein kleiner Befreiungsschlag. Wieder zurück über die Marke von 42.000, auch schon über 400 Punkte darüber. Der Markt ist da noch nicht ganz frei, muss man sagen, nach oben, denn der Widerstandsbereich, der geht noch so etwa bis in den Bereich 43.000, 43.200. Aber generell ist das natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gewinner, Verlierer im Dow Jones, auf der Gewinnerseite Amazon, Nike und Apple, also die Techs, Apple, Amazon. Hier gab es natürlich auch die Kurssprünge aufgrund der Entspannung im Zollstreit. Bei Apple kam noch hinzu, dass dort durchgesickert ist, dass die das neue iPhone teurer machen wollen. Sie wollen es aber nicht mit den Zöllen begründen, um eben da nicht mit der Trump-Administration in Konflikte zu geraten, was Amazon ja vor kurzem mal passiert ist, als sie die Zölle gesondert ausweisen wollten. Die Idee haben sie dann schnell wieder begraben. Und Nike, eine Aktie, die ich zuletzt öfter positiv besprochen habe, ein Unternehmen aus dem Sportschuhbereich oder generell aus dem Sportbereich, aber natürlich die Sneakers stehen da ganz im Vordergrund. Und hier muss man sagen, natürlich auch ein Unternehmen, das unter den Zöllen stark gelitten hätte, weil die auch in China produzieren lassen, aber das hätten sie vielleicht hinbekommen, das dann nach Vietnam und so weiter zu verlagern, wie es Apple ja auch schon geschafft hat. Aber in den letzten Jahren lief es halt bei Nike absolut nicht rund. Man hatte jetzt allerdings dort vor einiger Zeit den Chef getauscht. Der neue Chef, wobei der so neu mittlerweile ja nicht mehr ist, ist ja schon ein paar Monate im Amt, ist ein alter Bekannter, der bereits in Rente war, der Herr Elliott, und der hat gesagt, das Problem von Nike in den letzten Jahren war, dass sie so ein bisschen den Fokus verloren haben, dass sie nicht mehr die ikonische Sportmarke waren, und da will er hin zurück, und das scheint immer besser zu gelingen, und dementsprechend habe ich hier schon mehrfach darüber gesprochen oder auch im Börsenbrief drüber geschrieben, dass ich der Nike-Aktie ein großes Comeback zutraue. In der letzten Ausgabe im April war Nike daher auch im Börsenbrief, das kann ich hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, der Top-Tipp. In der aktuellen Ausgabe, die jetzt in Kürze erscheinen wird, übers Wochenende, ist die geschrieben worden, auch zum Teil in Stuttgart, und von der Designerin auch fertig gemacht worden. Eigentlich hätte die heute schon rauskommen sollen. Keine Ahnung, wo es da bei Stock3 mittlerweile klemmt. Aber auf jeden Fall, da gibt es natürlich andere Top-Tipps. Aber Nike in der letzten Ausgabe, und das hat sich bisher auch schon ausgezahlt. Generell glaube ich aber, dass man bei Nike oder Nike, wie auch immer man es ausspricht, einen etwas längeren Atem noch braucht. Wenn man den aber hat, kann sich die Aktie locker in Richtung 100 oder darüber bewegen. Das heißt, von den Tiefkursen aus wäre das fast eine Verdopplung. Und selbst von den jetzigen Kursen aus wären das noch Kursgewinne von mindestens 60-65%. Und selbst das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich erinnere mich dran, als ich auf meinem alten YouTube-Kanal, beziehungsweise es ist immer noch der gleiche, aber wir haben ihn ja neu strukturiert, seinerzeit Nike zu Kursen von 30, 40, 45 Dollar immer positiv besprochen haben mit Kursziel 100 auf längere Sicht. Da konnte das der eine oder andere schon nicht mehr hören, aber in der Spitze ging es dann sogar bis 180, also die Aktie übertreibt dann auch gerne, und dementsprechend, wie gesagt, bin ich da nach wie vor zuversichtlich. Auf der Verliererseite sahen wir heute im Dow Jones Coca-Cola, Verizon Communications und Travelers. Coca-Cola, klar, Getränkehersteller, Verizon Communications ist natürlich Mobilfunk, Telekommunikation, und Travelers im weitesten Sinne eine Versicherungsgesellschaft, aber die machen auch diese Reisechecks, haben sie zumindest früher mal gemacht. Da habe ich nämlich selber welche von denen damals mitgeholt, als man noch nach Venezuela in Urlaub auch fahren konnte. Generell muss man sagen, das sind natürlich alles Branchen, die eher defensiv sind, Konsumgüter, Telekommunikation und halt so Versicherungskram. Und dementsprechend kein Wunder, wenn es heute im Dow Jones über 1000 Punkte nach oben ging, dass dann die defensiven Werte nicht so gesucht sind, sondern eher die offensiveren und damit die Techs. Ja, und wo ich dann beim Thema Tech bin, die Gewinner und Verlierer im Nasdaq 100. Zunächst mal der Index selbst gewann über 800 Punkte oder mehr als 4%, 20.868,15. Auch hier muss man sagen, er hat jetzt einen kräftigen Schluck wieder aus der Pulle genommen. Nicht nur heute, sondern auch schon zuletzt hat alle Kursverluste, die es da aufgrund dieser ganzen Zollproblematik gab, mehr oder weniger aufgeholt und ist schon wieder auf dem Weg nach oben. Und generell glaube ich auch, dass das weitergeht. Nichtsdestotrotz kann ich mir gut vorstellen, dass es zumindest jetzt hier in den Sommermonaten, so Juni, Juli vielleicht, auch nochmal einen Dämpfer geben wird, dass der Markt da vielleicht auch nochmal so 5 oder 10% zurückkommen kann. Das wäre auch sehr gesund. Wer den Einstieg also jetzt zuletzt verpasst hat, wer nicht in diese absoluten Ausverkaufskurse hinein den Mut hatte, reinzugreifen, der sollte vielleicht jetzt auch nicht mehr draufspringen auf dem bereits fahrenden Zug, auch wenn es vielleicht noch einen Tick höher geht. Da muss er dann durch, diese Schmerzen muss er ertragen, denn ich denke, dass wir in den nächsten Wochen, wie gesagt, nochmal tiefere Kurse sehen. Ich glaube allerdings mittlerweile, dass wir nicht mehr die 17.800 bis 18.000 Punkte sehen, wobei man es nie ausschließen kann, zumal man nicht weiß, was Trump noch für Ideen hat oder was er da tweetet. Aber zumindest Richtung 19.000 kann das durchaus nochmal gehen. Die Frage ist halt, von wo aus? Wir sind jetzt wieder bei fast 21.000, da wären das schon etwa knapp 10%. Also insofern muss man das abwarten, aber tendenziell glaube ich, dass wir dann nochmal bessere Kaufkurse sehen könnten. Gewinner, Verlierer im Nasdaq 100 auf der Verliererseite: American Electric Power, Exelon und XL Energy. Das sind alles Werte quasi aus dem Energiebereich, die auch tendenziell als defensiv galten oder auch immer wieder gelten, muss man sagen. Zwischenzeitlich waren die ein bisschen gehypt, weil es immer hieß, wir brauchen viel Energie für diese ganzen Datencenter, für künstliche Intelligenz. Aber da sind einige Aktien auch ein bisschen heiß gelaufen. Zuletzt hat sich das abgekühlt und jetzt heute, als eher defensive Branche wurden sie dann auch tendenziell nicht so gesucht, sondern eher verkauft. Die Gewinnerseite Microchip Technology, Old Dominion, Freightline und The Trade Desk Microchip aus dem Chipsektor, logischerweise sagt der Name schon. Old Dominion, Freightline, ja, Truck, Transport und alles, was damit zu tun hat. Und The Trade Desk, ja, das ist so ein Konkurrent von AppLovin, die so im Prinzip ja, Werbung im Internet, Online-Marketing und so weiter machen. Und die Aktie war ja kürzlich auch abgestürzt. Ich hatte sie auch auf meinem YouTube-Kanal positiv durchaus besprochen, hatte aber auch gesagt, nach dem ersten stärkeren Abverkauf, da sollte man noch ein bisschen abwarten. Wer das getan hat, konnte sie vielleicht sogar ziemlich genau im Tief abgreifen. Und seit diesen Tiefskursen, ja, hat sich die Aktie zwar nicht ganz verdoppelt, glaube ich, aber doch fast. Also die Tiefskurse, die wir gesehen haben, das war so im Bereich $43. Und aktuell stehen wir 79, also noch hat es nicht ganz für die Verdopplung gereicht, aber für wenige Wochen, muss man sagen, ist das durchaus schon eine ansehnliche und gute Performance. Ja, damit zum deutschen Markt, der tat sich heute tatsächlich ein bisschen schwerer. Zunächst wurden auch hier diese Ergebnisse da aus Genf gefeiert. Der DAX am frühen Morgen mit einem dicken Plus. Auf der anderen Seite gibt es aber mittlerweile immer mehr Anzeichen, dass vielleicht der Ukraine-Krieg, in einem Waffenstillstand bald zumindest mal münden könnte oder vielleicht auch eher zu Ende geht. Und das hat die Rüstungsaktien in Deutschland unter Druck gesetzt. Und die haben zuletzt natürlich den DAX auch dominiert, gerade ein Rheinmetall. Dementsprechend am Ende der DAX nur mit einem Plus noch von 67,22 Punkten oder 0,29%, 23.566,54. Charttechnisch muss man aber auch sagen, er kämpft halt jetzt um neue Allzeithochs. Er hat zuletzt neue geschrieben, aber die sind noch nicht so wirklich nachhaltig. Er muss sich von der 23.500er Marke, er hat ja heute leicht darüber geschlossen, jetzt mit Schwung nach oben abstoßen, wenn das gelingt, dann wäre das ein Kaufsignal und der Index hätte Platz weiterzulaufen in Richtung 27.500 bis 28.000 Punkte, wobei es auf dem Weg dahin, spätestens auf dem halben Weg dahin, wahrscheinlich auch nochmal ruckeln könnte. Ja, die Gewinner-Verlierer, lassen Sie uns die kurz durchgehen hier. Auf der Verliererseite Vonovia, klar anziehende Renditen in Amerika, dementsprechend natürlich auch in Deutschland und Europa, der Bund Future im Minus, das heißt die Renditen nach oben und das ist schlecht für die Immobilienbranche. Dann E.ON, ja aus dem Energiesektor, wir haben eben gesehen, der war in Amerika auch nicht so gesucht und Rheinmetall als Rüstungswert der Tagesverlierer mit einem Minus von mehr als 5%. Die Gewinnerseite hingegen, das sind dann zum einen auch hier die Technologiewerte gewesen und da haben wir im DAX ja nicht so viel, also hier in erster Linie Infineon und dann auch hier Transportwerte, ähnlich wie Old Dominion Freightline an der Nasdaq, Daimler Truck Holding, also die Nutzfahrzeugtochter von Mercedes-Benz, wenn man so will, und eben die Deutsche Post, was die machen, dürfte so ziemlich jeder wissen und da muss ich jetzt nicht mehr lange drüber reden. Ja, dann der MDAX, heute mit einem Plus von 55,59 Punkten oder knapp 0,2%, 29.785,72. Nach wie vor ärgert mich, ich hatte ein YouTube-Video gemacht, hatte doch gesagt, sowohl MDAX als auch SDAX mit starken Kaufsignalen, die beide Indizes deutlich hätten nach oben treiben können. Das hat auch zunächst gut geklappt für ein paar Tage. Dann kam Trump mit seinen Zöllen und es gab einen totalen Ausverkauf, der auch die Charts dann ja wirklich eingetrübt hat. Aber mittlerweile hat sich das Ganze eben wieder beruhigt und jetzt haben wir eigentlich wieder aktive Kaufsignale und das alte Szenario könnte noch aufgehen. Also insofern mal schauen, wie es da weitergeht. Gewinner und Verlierer im MDAX heute auf der Verliererseite ThyssenKrupp, zuletzt natürlich auch mit Rüstungsfantasie, U-Boot-Sparte und so weiter, ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS, nach oben gelaufen, TKMS. Vor zwei Jahren hat ThyssenKrupp noch überlegt, diese Marinesparte in die Insolvenz zu schicken. Jetzt könnte sie bald an die Börse kommen, weil auf einmal eben U-Boote und alles wieder gesucht sind, aufgrund dieser ganzen Aufrüstung, die da geplant ist. Und wie gesagt, heute allerdings gab es einen Dämpfer minus 5%. Ebenfalls einen Dämpfer gab es für die anderen Rüstungswerte im MDAX, nämlich die Renk, die ja sich mit beispielsweise Panzerantrieben auch beschäftigt und Hensoldt, die ja auch im Bereich militärischer Ausrüstung aktiv sind und wo sich ja auch der deutsche Staat vor einiger Zeit mal eine Beteiligung dran gekauft hat. Die Gewinnerseite hingegen Hugo Boss, Puma und United Internet. Das sind insbesondere United Internet im letzten Jahr noch ein Sorgenkind gewesen. Jetzt läuft es da ganz gut, hat heute sogar leicht die Prognosen anheben können. Insbesondere auch deshalb, weil es bei der Tochter Jonos ganz gut läuft, was uns im TAX sehr freut, denn wir haben die Aktie im Musterdepot. Guck mal gerade nach, mittlerweile mit einem Gewinn, der natürlich noch nicht realisiert ist, von 116% knapp. Ich erinnere mich noch gut dran, als wir sie damals ins Musterdepot gekauft haben, ist sie erst seitwärts gelaufen, dann sogar nochmal gefallen. Wir haben dann nochmal nachgelegt zu tieferen Kursen. Deswegen haben wir da einen durchschnittlichen Einkaufskurs von etwa 16,50 €. Der setzt sich konkret zusammen, eine Position zu 18,04 € und eine zu 15,70 €, die größere zu 15,70 €. Dennoch im Tief ging es sogar auf 12 und kein Mensch wollte damals die Aktie haben und mittlerweile entwickelt sie sich langsam zum Börsenstar. Heute wir werden das gleich, glaube ich, noch sehen im anderen Indizes, ein Plus von über 11% und hat auch die Muttergesellschaft United Internet natürlich mit befeuert. Ja, und Puma und Hugo Boss ohnehin waren das zuletzt Sorgenkinder aus der, wenn man so will, Kleidungsbranche. Puma Sportbekleidung, Hugo Boss natürlich eher Mode. Und da lief es zuletzt auch nicht rund. Puma in Grund und Boden auch geprügelt, ähnlich so ein bisschen wie die amerikanische Nike. Nur Adidas konnte sich dem etwas entziehen und natürlich die Schweizer On Holding. Und scheint das langsam wieder in Fahrt zu kommen. Und Hugo Boss, ja, die hatten ja auch noch zwischenzeitlich das Problem, dass es dort auch schlechte Nachrichten gab, weil der CEO, Herr Krieder, der soll da mit dem Herrn Benkö, diesem österreichischen Pleitier, in Kontakt gewesen sein. Und da gab es ja auch irgendwelche Mails, die ein bisschen dubios waren, sage ich das mal so. Aber das hat sich mittlerweile alles erledigt. Und jetzt Hugo Boss, die Aktie sieht definitiv nicht schlecht aus. Heute ein Plus auch von mehr als 5%. Das Problem ist allerdings, sie kommt dann halt jetzt wieder in einen Bereich etwas oberhalb von 40 Euro. Das geht dann hoch bis etwa 46, 47 Euro, wo charttechnisch ein Widerstand auf den nächsten folgt. Das heißt, entweder die Aktie geht weiter mit Karacho nach oben, steigt bis 48, pendelt ein bisschen aus und dann mit Karacho weiter über die 50 Richtung 60, oder aber sie bleibt demnächst wieder hängen und dann könnte es auch noch einmal zu Rücksetzern hier kommen. Also definitiv auch kein No-Brainer. Ja, dann zum SDAX. Hier ein Plus heute von 285,33 Punkten oder 1,74%, 16.648,65. Auf der Verliererseite Deutz, die ja zuletzt auch sich so ein bisschen als, Rüstungsaktie vermarktet haben, obwohl sie eigentlich Dieselmotoren bauen. Aber gut, Steyr Motors in Österreich macht das auch. Und die sind ja noch krasser explodiert. Problem ist halt, wie gesagt, wenn man sich als Rüstungsunternehmen so ein bisschen vermarktet, aber nicht wirklich eins ist, dann kann das kurzfristig hilfreich sein, wenn Rüstungsaktien in sind. Dann wird dann halt sowas auch noch gekauft und nach oben gezogen. Aber wenn dann natürlich der Rüstungsbereich wie heute unter Druck steht, weil vielleicht dann Ende des Ukraine-Krieges möglich sein könnte, dann werden solche Aktien eben auch schnell wieder abverkauft. Und generell muss man sagen, Deutz ist jetzt keine schlechte Firma, kein Pleitekandidat oder sowas, aber eine sehr zyklische Aktie, und Dieselmotoren sind jetzt auch nicht unbedingt das Zukunftsprodukt, das die Welt braucht. Insofern, ja, man kann solche Aktien sicherlich auch immer mal wieder sich anschauen und vielleicht mal beimischen, gerade wenn sie an einem zyklischen Tief sind, aber es ist definitiv jetzt auch kein Top-Favorit von mir. Und die beiden anderen Verlierer, Salzgitter, da ging es heute um über 6% nach unten. Und Alzchem, die ja zuletzt auch Rüstungsfantasie hatten, weil man deren Chemikalien, die produzieren, beispielsweise auch für Sprengstoffproduktion braucht. Und auch hier Rüstungsaktien standen halt unter Druck. Deswegen eine Alzchem heute mit minus 6%. Man muss aber dazu sagen, die Aktie ist auch zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot. Und ja, da musste es natürlich früher oder später auch mal einen Rücksetzer geben. Ja, bei Salzgitter, wie gesagt, da muss man sagen, gab es Geschäftszahlen, Quartalszahlen. Die waren nicht so berauschend und deswegen auch hier ein Minus von 6%. Die Gewinnerseite dann Janos Group, habe ich ja eigentlich schon besprochen. Hier steht jetzt ein Plus von 8,5%. Ich habe teilweise 11,1% und mehr gesehen. Also am Ende konnte sie die Gewinne zwar nicht ganz halten, aber doch weitestgehend. Dann Borussia Dortmund. Hier muss man sagen, zuletzt, glaube ich, die meisten Bundesligaspiele gewonnen. 5 der letzten 6 oder so. Und dadurch jetzt die Chance, doch noch in die Champions League einzuziehen, weil es eben eine interessante Konstellation da am letzten Spieltag gibt, den ich mir übrigens dann auch auf Sky komplett reinziehen werde um 15.30 Uhr am nächsten Samstag. Warum? Naja, Dortmund ist zwar hinter diesen Champions League-Plätzen auf Platz 5, aber der dritte spielt gegen den vierten, nämlich Frankfurt gegen Freiburg. Und ja, da können nicht beide gewinnen. Also es kann entweder nur Frankfurt gewinnen oder Freiburg gewinnen oder es gibt am Ende ein Unentschieden. Ein Unentschieden wäre für Dortmund aber schon insofern ein Vorteil, weil Freiburg ein total schlechtes Torverhältnis hat. Ich glaube sogar minus 2 oder minus 4 irgendwo, 48 zu 50 oder zu 52, weiß ich jetzt gar nicht. Und dementsprechend, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, muss Dortmund nur gegen Kiel, die bereits als Absteiger feststehen, gewinnen und das auch noch zu Hause, um in die Champions League einzuziehen. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass Frankfurt gewinnt. Dann würde vielleicht auch, oder dann würde definitiv, glaube ich, sogar ein Unentschieden von Dortmund reichen. Und sollte Freiburg gewinnen, ja, das habe ich jetzt nicht so ganz im Kopf. Aber wie gesagt, die Chancen stehen auf jeden Fall recht gut und dementsprechend die Aktie von Borussia Dortmund, weil das natürlich Millioneneinnahmen garantiert, wenn man in der Champions League spielt, heute mit einem Plus von knapp 8,8%. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Pro7Sat1 Media. Und das ist natürlich eine Sache, die man an der Börse zwar gern, aber leider nur sehr selten sieht. Denn es ist ja so, dass bei ProSiebenSat.1 Media im Prinzip Berlusconis Mediaset, die heute Media for Europe heißen, vor einiger Zeit eingestiegen ist und auch ein Übernahmeangebot vorgelegt hat. Aber eigentlich wollen die den Konzern gar nicht komplett übernehmen. Und dementsprechend waren sie da sehr zurückhaltend, haben nur im Prinzip den Mindestpreis geboten, damit nach Möglichkeit nicht so viele Aktien angedient werden, weil, wie gesagt, eigentlich wollen sie ja die Übernahme jetzt oder die Komplettübernahme gar nicht unbedingt machen. Aber jetzt hat der tschechische Großaktionär und Medienkonzern PPF, ich kenne den zwar jetzt nicht so gut, aber egal, auf jeden Fall wohl ja mitgeteilt, dass man auch Interesse an ProSiebenSat.1 hat und da auch nicht so kampflos das Ganze an Media for Europe gehen lassen will. Insofern hat man sich da auch wohl schon eingekauft und möchte die Beteiligung auch noch weiter ausbauen. Und das führt jetzt natürlich dazu, dass man hier ja damit rechnet, dass es am Ende vielleicht sogar einen Bieterkampf geben könnte. Sowas haben wir in der Vergangenheit, glaube ich, mal bei einem Chip-Unternehmen in Amerika gesehen. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Seinerzeit war es so, glaube ich, Hewlett Packard und Dell haben sich da drum gestritten. Am Ende hat, glaube ich, Dell gewonnen und es gab 5 oder 6 Angebotserhöhungen. Am Anfang noch recht hohe Angebotserhöhungen. Am Ende wurden dann immer nur noch knapp überboten. Aber natürlich kann so etwas, wie gesagt, in so eine Kaskade, in so eine Spirale nach oben dann führen. Und dementsprechend ProSiebenSat.1 heute mal ein absoluter Börsenstar mit einem Plus von über 17%. Übergeordnet muss man aber sagen, ich glaube nach wie vor, dass das lineare Fernsehen über kurz oder lang aussterben wird. Dementsprechend würde ich Aktien wie ProSiebenSat.1 oder auch RTL nicht anfassen. Jedenfalls nicht auf der Long-Seite. Aber es kann natürlich immer vorkommen, dass solche Aktien auch mal nach oben springen bei irgendwelchen Sondersituationen. Und auch, das ist auch natürlich eine Möglichkeit, wobei das jetzt hier weniger der Fall ist, weil hier ist ja bekannt, woran es liegt, was natürlich auch passieren kann, wenn natürlich niemand mehr an ein Unternehmen glaubt und von daher sehr viele Short sind, dann kann es natürlich sein, wenn dann irgendeine kleine positive Nachricht kommt und die Aktie dadurch anspringt, dass man in seinen Short-Squeeze hineingerät und das ist natürlich auch immer schlecht und da muss man natürlich immer sehr, sehr gut aufpassen. Also insofern, deswegen ist das auch ein Problem mit Shorts, denn ein Short-Squeeze kann einen da, selbst wenn man eigentlich in der Sache richtig liegt, schon ganz schön in die Bredouille bringen. Und es gab ja auch schon Fälle, beispielsweise der Herr Merkle, der sich damals das Leben genommen hat, weil er damals VW, glaube ich, geschortet hatte, als Porsche da einsteigen wollte. Ich weiß, die ganze Geschichte ist schon so lange her. Aber auf jeden Fall hat er da auch große Verluste kurzfristig eingefahren, weil die VW-Aktie teilweise auf über 1.000 Euro damals gesprungen ist. Ja, und dann hat er sich dann unter den Zug geworfen, was natürlich alles andere als schön war oder ist. Ja, dann noch der TecDAX, heute mit einem Plus von 51,22 Punkten, 1,37%, 3796,70. Verlierer PNE, früher Plumbeck Neue Energien, jetzt PNE Wind oder dann PNE Wind, jetzt nur noch PNE. Die haben einen Quartalsbericht gehabt, der war nicht gut im ersten Quartal, soll wenig Wind geweht haben, dementsprechend haben sie dann auch weniger Strom wohl produziert und das war alles nicht so berauschend, was da zu lesen war. Dann Evotec, Biotech-Unternehmen, zuletzt die Aktie wild hin und her gesprungen, vergangenen Freitag quasi noch plus 10% oder so, heute geht es minus 4%. Hier muss man ganz klar sagen, eigentlich lange Zeit das beste deutsche Biotech-Unternehmen, auch sehr gut gemanagt von Dr. Werner Landthaler, der dann aber einen unrühmlichen Abgang hingelegt hat, Anfang des Jahres 2024, das ist auch schon länger her. Und seitdem ja ist bei Evotec nicht mehr so, wie es war. Aber man versucht das Ganze jetzt wieder zu beruhigen. Das neue Management, man hat ja einen neuen CEO und jetzt auch einen neuen CFO bekommen, macht da eigentlich einen guten Job. Es wird allerdings noch ein bisschen Zeit brauchen, bis man wieder in die Spur kommt. Ich denke aber, dass die Aktie deutlich mehr wert ist. Und zumindest im Bereich 7 oder vielleicht sogar unter 7 Euro kann man sie kaufen. Wobei man sagen muss, im schlimmsten Fall wären sogar nochmal Rücksätze in dem Bereich 5 bis 5,50 Euro möglich. Da kann man sie dann definitiv kaufen. Vor allen Dingen hat man dann auch die Möglichkeit, einen sehr engen Stoppkurs zu wählen, denn unter 5, muss man sagen, zieht sich das Chartbild so weit zu, dass man da dann erstmal auf Nummer sicher gehen und aussteigen sollte. Ja, und dann Hensoldt als Tagesverlierer, auch im TecDAX, hatte ich ja eben schon besprochen, bleibt noch die Gewinnerseite, United Internet und Infineon sowie Jonos, auch die haben wir alle drei schon besprochen, Jonos der Top-Gewinner im TecDAX sogar und alles in allem haben wir dann den Aktienmarkt abgehakt. Ja, bleibt zum Schluss noch der Kryptomarkt und der hat zuletzt natürlich auch Gas gegeben und da stellen sich natürlich viele die Frage, warum ist das so? Ja, ich hatte ja darauf hingewiesen, hatte auch bei YouTube vor gut einer Woche ein Video gemacht, wo ich darauf hingewiesen habe, dass wir da vor Kurssprüngen kurzfristig mal stehen könnten, denn es gab zuletzt natürlich immer weitere Spekulationen, dass die Zinsen in den USA sinken könnten. Das hat sich jetzt wieder so ein bisschen beruhigt, aber weltweit gehen sie nach unten. China hat die Geldpolitik zuletzt gelockert. Die EZB hat auch stärker gelockert als die Amerikaner. Also die Geldmenge, die steigt auf jeden Fall. Das war in der Vergangenheit immer positiv für Bitcoin. Und es ist aber nicht nur der Bitcoin gewesen, der wieder deutlich über 100.000 Dollar ja mittlerweile auch notiert, sondern insbesondere auch der abgeschriebene, von vielen abgeschriebene Ether von Ethereum, an dem ich immer festgehalten habe. Und der hat zuletzt in wenigen Tagen plus 40% gemacht. Jetzt heute geht es ein bisschen nach unten. Da gibt es gleich auch schon wieder Fragen im Tag. Ja, woran liegt das? War es das jetzt schon wieder? Aus meiner Sicht war es das noch nicht. Aber man muss auch sagen, wenn selbst so ein großer Coin wie der Ether von Ethereum in 5 Tagen 40% plus macht, ja, dann ist es eigentlich normal, dass auch mal ein paar Anleger dann Gewinne mitnehmen und es dann auch mal 1-2 Tage um 10% nach unten gehen kann. Also ich meine jetzt nicht jeden Tag 10%, sondern über 1 oder 2 Tage 10 oder vielleicht auch mal 12%. Ja, und dementsprechend glaube ich, wie gesagt, nach wie vor, dass es eine gute Zeit ist, deutsche Rücksetzer bei den Kryptos zu kaufen. Man sollte natürlich wissen, welche. Wer das wissen will, kann ja gerne den Tag abonnieren. Und damit bin ich dann für heute mit dem Podcast auch durch. Ich schaue mal gerade auf die Uhr, wie lange das Ganze jetzt heute gedauert hat. Ja, eine halbe Stunde ist ein bisschen kürzer als sonst, aber nicht so kurz, wie ich ihn eigentlich haben wollte. Nichtsdestotrotz, die Stimme hat gehalten. Heute war jetzt insgesamt auch ein recht guter Tag, auch wenn es bei den Kryptos ein paar Gewinnmitnahmen gab. Ja, und dann möchte ich jetzt nicht mehr allzu lange weitermachen und sage dann zum Schluss halt wie immer nur noch eins, nämlich das, was ihr von mir gewohnt seid, was ihr kennt. Tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich an dieser Stelle wie immer ihr euer Sascha Huber.